Seit dem Jahr 1951 steht ein Grabstein in Indien und ich hoffe oder ich denke, er steht heute immer noch und auf diesem Grabstein steht ein simpler Begriff, Amma, Mama in der Landessprache und ein Name natürlich und Lebensdaten. Und die Geschichte, die sich hinter diesem Grabstein und dieser Frau verbirgt, die hier gestorben ist, ist sehr, sehr berührend. Es war Amy Carmichael. Vielleicht habt ihr den Namen schon einmal gehört. Sie ist vielleicht die inspirierendste Frau des letzten Jahrhunderts, die die Missionsgeschichte geprägt hat. Eine Frau, die in Nordirland in einem sehr wohlbehüteten, strengen, aber liebevollen Haus groß geworden ist. Ihre Eltern, hieß es, umgaben sie mit Schönem. Das war ihre Philosophie der Erziehung, das Kind gut zu prägen. Und Amy Carmichael, sie wuchs auf und begann früh zu dienen in der Frauenhilfe in den Städten damals am Ende des 19. Jahrhunderts und hatte früh die Berufung, in die Mission zu gehen, versuchte nach Japan zu gehen, war dann auch dort, musste aus gesundheitlichen Gründen aber wieder zurückkehren und ging dann ungefähr 30-jährig nach Indien. Und in Indien kümmerte sie sich vor allem um Mädchen, die sie aus der Tempelprostitution herausrettete und für sie ein Heim schuf. Und ihr Name war schlicht Amma, Mama für diese Mädchen und für diese vielen, vielen, wahrscheinlich Hunderte, vielleicht Tausende junger Menschen, die sie am Ende ihres Lebens geprägt hatte. 20 Jahre von 1931 bis 1951 lag sie nach einem Sturz bettlägerig und leitete vom Bett aus dieses Heim und die Einrichtungen und alles, was mit dazugehörte, weiter. Und als sie dann starb 1951, ich glaube ungefähr 70-jährig, da wurde einfach dieses Wort Amma auf ihren Grabstein geschrieben. Wie willst du sterben? Ich meine nicht die Art, wie wir sterben wollen, und da denken wir auch nicht gerne drüber nach und das müssen wir auch nicht. Wir dürfen gerne leben und uns freuen an der Zeit, die wir haben. Aber wie wollen wir sterben? Ich meine das im lebenserfüllenden Sinn. Und wenn man ein Wort finden müsste für dein Leben, was wäre da drauf? Werkstatt. Urlaube. Garten. Ich weiß es nicht. Und ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich liebe manchmal Werkstätten, wenn schöne Arbeiten sind. Ich liebe Gärten, es ist wunderbar. Aber wir wollen nicht, dass wir damit identifiziert werden, oder? Das ist irgendwie sinnlos. Wenn das mein Erbe auf dieser Welt wäre und dann Samuel Ewert 1993 bis, ich hoffe, da stehen da noch ein paar Jahre länger drauf wie jetzt, und dann steht da irgendeine Sache, wo Menschen vorbeigehen und sich denken, wirklich? Das war Samuel Ewert, wenn ihr mich alle nicht mehr kennt, weil wir alle nicht mehr leben und da bleibt nur noch so ein Stein. War es das? Und da könnten wir es natürlich brüsten und vielleicht bist du Abteilungsleiter, aber stell dir mal vor, wie absurd es wäre, da steht Abteilungsleiter drauf. Wir wissen es, wir spüren das intuitiv, das lohnt sich nicht. Das ist viel mehr, wofür wir da sind. Es ist etwas wie Amma in diesem großen bildlichen Sinne, wo wir sagen, das hat sich gelohnt. Und dafür hat Amy Carmichael einen hohen Preis bezahlt, einen sehr hohen Preis in gewisser Weise ihr Leben, das sie komplett hingegeben hat. Ich meine, dass sie ledig blieb seit ihres Lebens und sich 150%ig in den Dienst der Alleruntersten stellte. Und wir schauen uns an und sagen, es hat sich gelohnt, das hätte ich auch gerne. Wenn ich mir vorstelle, da steht Papa drauf und nicht nur für meine bald 7 Kinder, sondern vielleicht für Hunderte, die man prägen durfte und etwas hinterlassen durfte, das wollen wir. Aber wollen wir den Preis bezahlen, der damit einhergeht? Das ist die Frage. Und ich glaube heute, und ich habe wirklich darüber nachgedacht, kann ich das so sagen? Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das so sagen kann. Wir werden heute sehen, dass eines der höchsten Ziele im Leben als Christ darin besteht, dass du deine Geistesgabe in deiner Ortsgemeinde nutzt und gebrauchst. Das klingt jetzt vielleicht wirklich übertrieben, weil wir sagen, das ist mit Sicherheit wichtig, aber eines meiner höchsten Lebensziele, meine Gaben zu gebrauchen in der Gemeinde, das ist irgendwie übertrieben. Und wenn ich Gemeinde sage, meine ich damit die Ortsgemeinde. Und wie die Epheser, alles, was eben daraus entspringt. Bei Emeka Malke war es eben eine Frauenhilfe oder eine Mädchenhilfe. Wir haben Schulen hier, die wir gegründet haben, und Kindergärten. Wir haben verschiedene Arbeitszweige, wie die Kibi, wo die jetzt da war. Das meine ich. Also alles, was in direkter Verbindung mit dem Evangelium und mit einer Gemeinde ist. Die universale Gemeinde gibt es nicht, das sagen wir immer so nett, aber die Universalgemeinde sind viele Millionen kleiner Gemeinden. Und ich glaube, und ich will dich, vielleicht will ich dich davon überzeugen, weil du sagst, das sehe ich so nicht. Vielleicht will ich dich auch ermutigen, wenn du sagst, eigentlich sehe ich es so, aber ich habe es vernachlässigt die letzten Jahre. Ich glaube, dass Paulus uns sagen will, und der Heilige Geist durch ihn, im Epheserbrief, dass eines der höchsten Ziele deines und meines Lebens, wenn du gläubig bist, darin besteht, dass du deine Gaben, die der Geist dir gegeben hat, für deine Gemeinde nutzt. Und für deine Gemeinde meine ich natürlich die Menschen. Ich werde 8 Punkte heute zeigen und werde sehr schnell durch diese 8 Punkte durchgehen. Das ist ein riesiges Thema und wir haben einen längeren Text. Es sind, oh, das soll nicht 17 bis 16, sondern 7 bis 16 heißen. Das ist ein Schreibfehler. Es sind diese 11 Verse. Und du wirst dir von diesen 8 Punkten bestimmt nicht alle 8 merken und aus jedem was mitnehmen. Aber dieses Thema berührt unser Leben von so vielen Seiten, dass wenn du heute nur 2 Punkte hast oder vielleicht 3 sogar, lass es nur einer sein, wo Gott heute redet und unsere Herzen da berührt, dann ist es gut und dann wollen wir ihn sprechen lassen. Wir sind in unserer Epheser-Reihe und ich lese aus Epheser 4 die Verse 7 bis 16 vor. Jeden Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden, nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was ist es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die untersten Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Lasst uns in allem hin heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus dem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maß jeden einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Herr, heilige uns in Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich glaube, dass Paulus sagt, das ist die These, und ich will sie prüfen dann in diesen 8 Punkten, die vielleicht höchste Berufung deines und meines Lebens, wenn wir gläubig sind, besteht darin, die Gabe, die Jesus jedem einzelnen Gläubigen gegeben hat, zu gebrauchen. Und die Umkehrseite, auch das werden wir sehen, ist, wenn jemand diese Gabe hat und sie nicht gebraucht, dann hat er ein sehr, sehr großes Problem. Lass uns das anschauen. Ich dachte eigentlich, das ist voll der schöne Text und es ist voll der schöne Text, bis ich ein bisschen auch die Paralleltexte genommen habe und gemerkt habe, das ist kein Spiel. Das ist kein wäre nett. So eine Option für das Glaubensleben. Ich bin bekehrt, wiedergeboren. Ich will in der Heiligung wachsen, das Evangelium weitergeben. Und wenn es richtig gut läuft und ich auch noch Zeit habe, dann kann ich auch noch diese Sache mit den Gaben, die ja so ein bisschen komisch ist, wo auch die Christen das dann irgendwie anders sehen, mit übernatürlichen Gaben und nicht übernatürlichen Gaben, die auch noch zu nutzen. So ist es nicht. sondern, das ist der erste Punkt, um wen geht es hier? Wir schauen uns zuerst den Gabengeber an. Das sind die ersten Verse, die Verse 7 bis 10. Die Gaben kommen vom Herrn und wer ist die Zielgruppe? Um wen geht es hier? Vielleicht meint er ja wirklich die richtig Guten, so die ein Amt innehaben. Der redet ja auch von Ämtern, oder? Apostel, sagt er später, Evangelisten, Lehrer, Pastor. Und vielleicht sitzt er und sagt, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin einfach Tante Erna. Ja, wir haben ja keine Erna, deswegen nehme ich mal das. Und das bin ich nicht und ich will es eigentlich auch gar nicht sein. Ich lebe mein Leben und ich diene dem Herrn, ich liebe ihn, aber ich muss dich dann enttäuschen, wenn du es bis jetzt so gesehen hast. Die Zielgruppe, gleich zu Beginn von 7a, das macht Paulus sehr deutlich mit zwei Begriffen, jedem Einzelnen. Er will es wirklich deutlich machen und sagen, jetzt, worum es hier geht, ist jeder. Du sagst, aber ich bin erst 14, ich habe mich früh taufen lassen. Ab 18 gilt es doch. Nee, ich lese hier nichts von 18 oder nur bis 60 und dann kommt der geistliche Ruhestand. Jedem Einzelnen. Das ist die Zielgruppe. Dieser Text geht und handelt von deinem Leben. Und ich habe über die Jahre meine Sicht über Gemeinde und Gemeindewachstum radikal verändern müssen, weil ich hatte immer diese Ämter im Blick. Pastoren, das muss alles stimmen. Diakone, das muss alles stimmen. Und dann muss es strukturiert werden und gemacht werden. Und es stimmt, davon spricht die Bibel, aber sie spricht noch viel mehr von jedem Einzelnen. Von jedem Einzelnen, der, wir haben 1. Korinther 12 gelesen, Teil eines Körpers ist. Wir in Böbingen sind ein geistlicher Körper. Mit Organen, mit einem Haupt, das ist niemand von uns, das ist der Herr. Und dieser Körper muss funktionieren. Und wenn ein Organ nicht funktioniert, wenn jemand dieses jedem Einzelnen nicht ernst nimmt, dann haben wir ein Problem. Dann stimmt da was nicht. Und Paulus spricht hier ja zu den Ephesern im Hintergrund von wahrscheinlich Streitigkeiten, wissen wir nicht genau, aber er redet von Einheit. Und er sagt, ihr müsst diese Einheit bewahren, ihr müsst sie erkämpfen, das war die letzte Predigt, dieses Band des Friedens, das müsst ihr erkämpfen, das kommt nicht einfach so, kommen alle zusammen und singen Lieder und dann gehen alle wieder nach Hause und dann haben wir Einheit. Paulus, er im Kontext von Kapitel 4, der ermahnt sie ja als der Gefangene des Herrn und sagt, Leute, das ist so wichtig, ihr seid Berufene. Ihr habt Gnade bekommen und diese Gemeinde, in der ihr in Ephesus sein dürft und wir in Böbingen sein dürfen, die ist dem Herrn wichtig und er will, dass sie funktioniert. Und jetzt kommt er von der Einheit, die oft schwer zu halten ist, zu der Frage, die natürlich im Raum steht, ja, aber wie, wenn wir 200 Mitglieder sind und wenn jeder die Sachen irgendwie anders sieht? Und jetzt spricht er davon und sagt, nein, diese Einheit ist möglich trotz der Verschiedenheit einer großen Gemeinde. Tausende von Menschen, sie können Einheit haben, es geht hier aber um jeden einzelnen Gläubigen. Was ist mit jedem einzelnen Gläubigen? In 7b, im zweiten Teil von dem Vers, da spricht er von der Herkunft. Jetzt benennt er die Geistesgaben und er sagt, 7, jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Jedem ist Gnade gegeben worden. Und wir denken bei Gnade meistens an die Errettung, oder? Sola gratia, was wir seit der Reformation wieder entdeckt haben und begriffen haben. Die Gnade ist ein Geschenk des Herrn für unsere Errettung. Aber hier sagt Paulus, das hört nicht mit der Bekehrung auf, die Gnade. Die hört auch nicht bei der Heiligung auf, der Veränderung unseres Herzens, das auch ein Produkt der Gnade ist. Nein, unser Dienstleben, unser Gebrauchtwerden für den Herrn ist Gnade. Jedem von uns ist die Gnade gegeben worden. Und damit heißt es, diese Gaben, und ich werde gleich benennen, welche das sind in dem Neuen Testament, sind Gnadengeschenke. Und ich will es ganz korrekt, ganz direkt herunterbrechen. Wenn du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, egal ob letzte Woche oder vor 45 Jahren, dann hast du durch seine Gnade nicht nur die Rechtfertigung von deinen Sünden bekommen, dann beginnt durch seine Gnade nicht nur der Prozess der Veränderung deines Herzens von einem Sünder, der begnadigt ist, in das Ebenbild Jesu, sondern dann hat er dir die Gnade gegeben und dich begabt. Dann hat er dir eine Fähigkeit gegeben, die du vorher von deinem natürlichen Menschen her nicht leben konntest. Und er will dich mit dieser Gabe, mit diesem Gnadengeschenk jetzt in seinem Reich gebrauchen. Jeden. Es gibt keine Ausnahme. Auch ein Mensch, nee, gehen wir mal davon aus, da ist ein Mensch, der ist durch verschiedene Umstände, der hat Handicaps, zum Beispiel vielleicht hat er eine geistige Behinderung, aber er versteht das Evangelium und er lässt sich taufen. Auch dieser Mensch, es ist ganz egal, egal welcher Intelligenzquotient, egal welche körperliche Begabung, das sagt das Wort, Gott will jeden Einzelnen als ein Organ in seinem Körper gebrauchen. Und dazu begabt er. Das kommt also vom Herrn. Wie wird das aber verteilt und wie wird das dann gemacht? Das ist die Sache des Herrn. Das macht Jesus, wie er will. Und da haben wir auch kein Mitspracherecht im direkten Sinn. Dann schaut, wie es hier steht, im letzten Teil von Vers 7, ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Da wird ein Mensch gläubig und er kehrt um von seinen Sünden. Er lässt sich taufen und er bekennt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre zum Herrn Jesus und jetzt will ich ihm nachfolgen. Und dann verteilt Jesus nach dem Maß, wie er das möchte, Gaben. Es ist ja, er ist das Haupt. Und jetzt könnte natürlich die Leber sagen, aber ich möchte nicht Leber sein, ich will Niere sein. Und dann sagt das Haupt, es ist mir aber egal, du bist deine Leber und du bleibst deine Leber und du machst das, was die Leber tun soll. Interessanterweise dürfen wir beten dafür, sagen die anderen Texte im Neuen Testament, dass wir den Herrn auch erbitten dürfen, um Gaben, um Fähigkeiten, wenn wir Not haben und er gibt's gern. Aber er ist der Herr, das sind nicht wir. Und er verteilt sie. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort Eigentum verpflichtet oder Adel verpflichtet. Wir wollen gerne reich sein und adelig sein. Aber wenn man adelig ist, merkt man, jetzt habe ich viele Verpflichtungen. Und es ist nicht leicht. Und so könnten wir sagen, verliehene Gaben verpflichten. Stellt euch vor, hypothetisch, da kommt eine junge Frau in die Gemeinde und sie wendet sich wirklich Jesus zu. Und sie lässt sich taufen und sie erlebt die Veränderung ihres Herzens und Lebens. Sie hat jetzt ewiges Leben geschenkt bekommen. Und der Herr verändert ihr Denken, Fühlen, Handeln in der Heiligung. Und jetzt stelle ich vor, aber sie sagt, aber ich will mit euch nichts zu tun haben. Ja, aber du bist Teil des Leibes. Ja, aber ich möchte nicht. Aber wir brauchen dich. Du bist jetzt dabei. Ja, aber ihr habt doch genug andere. Und es funktioniert nicht. Und dann krankt der Leib. Es geht nicht nur darum, so müssen wir Gemeinde begreifen, es geht nicht nur darum, dass der Einzelne, der sich nicht einbringen will und dem Herrn nicht dienen will, dass er sich selbst damit schadet. Er schadet dem Leib der Gemeinde. Und das meint Gott, das ist für Gott kein Spaß, das ist kein Spiel für ihn. Seine Gemeinde, es ist seine Braut. Und seine Gaben gibt er ja mit einem Bewussten, mit einer Intention. Ich bin in der Vorbereitung über das Gleichnis von den anvertrauten Talenten gestoßen. Und als ich das las, da hat sich meine gesamte Atmosphäre zu diesem Text, das Gefühl irgendwie verändert, weil ich merkte, Samuel, das Thema ist richtig ernst. Ich will es lesen und ich will gar nicht viel dazu sagen. Ich sage vielleicht noch zwei oder drei Sätze, danach unterbricht mich, wenn es mehr sind. Ich neige zu vielem Reden, weil der Text ist so klar. Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Und lass uns den mal ganz lesen und einfach zu uns sprechen lassen. Es sind die Endzeitreden. In dem ganzen Kapitel von Matthäus 25, da geht es um die Ewigkeit. Und Jesus erzählt Gleichnisse, wie es im großen Gericht sein wird. Und wir können nur gleich einmal Vers 13 lesen, Matthäus 25, Vers 13, der direkte Kontext ist, wacht also, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Hier geht es um die Entrückung, hier geht es um die Wiederkunft des Herrn. Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, ihr Verfluchte, in das ewige Feuer. Also hier geht es im gesamten Kontext dieser Geschichte, dieses Gleichnisses von den anvertrauten Talenten, geht es um die Frage nach Gericht und Nichtgericht, nach Himmel und Hölle, nach gerettet und verloren. Und mitten hier hinein kommt dieses Gleichnis. Und lass es uns lesen und lass es uns zu uns sprechen. Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Denn so wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab, und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Und sogleich reiste er außer Landes. Der die 5 Talente empfangen hatte, ging hin und handelte damit und gewann weitere 5. Ebenso gewann der mit den 2 weiteren 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und der die 5 Talente empfangen hatte, trat herzu und brachte weitere 5 Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, siehe, weitere 5 habe ich gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Wohl, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Aber auch der mit den 2 Talenten trat herzu und sprach: Herr, 2 Talente hast du mir begeben und siehe, 2 weitere habe ich gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Wohl, du guter und treuer Knecht. Werde ich dich setzen, über vieles werde ich dich setzen, geh ein in die Freude deines Herrn. Aber auch der das eine Talent empfangen hatte, trat herzu und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Merkt ihr, er kennt den Herrn nicht. Er kennt seinen Herrn nicht. Vers 25. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Und siehe, da hast du das deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So hättest du nun mein Geld den Wechslern geben sollen. Und bei meinem Kommen hätte ich das meine mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt nun das Talent von ihm weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort ist das Zähnen, das Weinen und das Zähneknirschen. Ich habe es gelesen. Und ich bin am selben Abend der Vorbereitung zu Juli hoch. Und ich habe gesagt: Julia, du hast mir doch von der einen Sache erzählt, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ja, du weißt, dass ich dir gesagt habe, ich habe genau denselben Gedanken auch schon vorher gehabt und es ist schon einen Monat her und wir haben es nicht gemacht. Ja, kannst du bitte sofort anfangen, diesen Dienst, den Gott dir und mir aufs Herz gelegt hat, zu machen? Wir können jetzt hier ruminterpretieren und das hat er eigentlich alles gar nicht so gemeint und hätte, Fahrradkette. Am Ende steht es einfach da. Achtung, nicht Werksgerechtigkeit, aber hier ist ein Mensch, so scheint es, der kennt den Herrn nicht. Der läuft da mit, der schwimmt da mit. Aber wenn es hart auf hart kommt und wenn von ihm Abrechnung, heißt es ja hier in, ich glaube, Vers 19, wenn die Abrechnung gemacht wird, wenn überschlagen wird, was ist dabei rausgekommen? Nach Ist und nach Soll. Und der hat nichts. Also er hat den Herrn nie gekannt. Und mir hat es gezeigt, Gott spielt nicht mit diesem Thema. Er rettet und er heiligt und er befähigt und er erwartet. Geschwister, wenn der Herr Geistesgaben verteilt, wie er will, dann müssen wir wollen, koste es, was es wolle. Wenn der Herr will und ich will nicht, dann habe ich ein Problem. Aber nicht er ist das Problem, ich bin das Problem. Und wenn der Herr dich beruft in einen Dienst, in eine Aufgabe, in Menschen, wo du sagst: Aber ich will nicht, die nerven mich, stören, es ist langweilig, keine Zeit dafür, keine Kraft dafür, habe kein Geld dafür. Dann kann ich dir nur sagen: wolle lieber. Wenn du weißt, der Herr hat es dir gezeigt, dann mach, dass du es willst. Wie? Wir schauen es uns gleich noch mal ein bisschen genauer an, aber es beginnt eigentlich immer mit dem Gleichen, unser Herz zu prüfen, Buße zu tun und im Glauben die Schritte zu gehen. Wirkkraft. Gott gibt oder Christus gibt jedem. Es sind Gnadengeschenke. Er verteilt, wie er will. Und welche Funktion haben diese Geistesgaben? Die Verse 8 bis 10. Es ist ein sehr komischer Text zuerst mal. Und ich habe ihn oft gelesen und ich habe ihn nicht gleich verstanden. Der hinaufgestiegen ist, ist auch hinabgestiegen und er hat Gaben gegeben. Noch komischer wird es, wenn man sich die zitierte Stelle aus Psalm 68, Vers 19 durchliest und merkt, Moment mal, Paulus hat hier das Alte Testament irgendwie verändert. Ist tatsächlich so, im Alten Testament, Psalm 68, Vers 19 heißt es, Jahwe siegt über seine Feinde und er empfängt Geschenke von ihnen. Macht ja Sinn. Also wenn ich jemanden besiege, dann will ich Geschenke, oder halt, es war eben in der Antike so, dann kommen sie eben mit Geschenken, die einen irgendwie besänftigen. Im Neuen Testament, wenn wir das aber genau lesen, die Verse 8 bis 10, Jesus siegt über seine Feinde und gibt ihnen Geschenke. Und ich kann euch keine endgültige Antwort und Lösung geben. Paulus ist Apostel und er verwendet hier einen Psalm aus 68, 19. Er deutet ihn messianisch auf Jesus hin. Und er gebraucht diesen Vers, aber ich fand diesen Kontrast unglaublich und er macht ja Sinn. Wenn jemand Feind von jemandem ist und er unterwirft sich ihm, dann erwartet er mit Sicherheit keine Geschenke, sondern dann gibt er ihm etwas. Das wäre die normale Logik. Hier aber heißt es, wenn jemand als Feind Gottes, als Sünder, zu Jesus kommt und ihm wird vergeben, bekommt er. Er bekommt. Was bekommt er? Eine unermessliche Wirkkraft. Und das ist nicht unsere Kraft. Und ihr Lieben, das darf uns jegliche Form von Hochmut und Stolz rauben. Stolz nach einem effektiven Dienst ist absurd. Weil wenn wir das begriffen haben, dann wissen wir, es ist seine Wirkkraft. Ich denke, diese drei Verse wollen uns sagen, Gaben sind das irdische Kraftmittel, die irdische Gegenwart des himmlisch triumphierenden Jesus. Jetzt, in diesem Moment, sitzt Jesus, Vers 9 und 10, er ist hinaufgestiegen, er sitzt auf seinem Thron und er regiert. Er regiert und er herrscht. Wir haben es eben gesungen, selbst die Sterne sind zu klein für ihn. Aber er ist nicht direkt gegenwärtig in dieser Welt. Natürlich, er ist Gott. Aber er wollte es so, dass sein Volk, seine Gemeinde, seine Gläubigen als sein Bodenpersonal hier jetzt wirken und sein Reich bauen mit seiner Wirkkraft durch die Gaben des Geistes, die er gibt. Wenn du also in einem Dienst stehst, dann darfst du dir gewiss sein, ich tue es im Willen Gottes, wenn du es geprüft hast, in seinem Auftrag mit seinen Gaben, die er verteilt hat und mit einer Kraft, die unermesslich ist. Ich will es dir in einem Bild zeigen. Ich war auf einer Schulleitertagung die letzten Tage, einer christlichen von unserem Verband, und dort sagte einer der Referenten, als Mose auf dem Berg Nebo war, heißt es, er sah das ganze Land Israel. Und er war selber mal auf dem Berg Nebo, hat uns ein Bild gezeigt. Und er sagt, das ist ja sein Lebensende, er durfte nicht mehr nach Kanaan hinein. Er hat es mathematisch durchgerechnet, man kann aufgrund der Erdkrümmung nicht das ganze Land sehen. Das geht nicht. Wenn du auf dem Berg Nebo bist, dann Satz des Pythagoras, ich kenne ihn nicht mehr, aber ihr bestimmt, wenn ihr noch in der Schule seid, das funktioniert nicht, da ist eine Erdkrümmung. Du kannst nicht so viele Kilometer sehen. Ich glaube 100 Kilometer wären das und es sind irgendwie 200 oder 150. Und er sagt dann, so what? Denkt ihr wirklich, Gott kann ihm das nicht zeigen in dem Moment? Natürlich kann er das. Er hat das Universum erschaffen. Und er kann, wie auch immer, in einer Vision oder wenn er will, kann er die Erdkrümmung kurz auflösen. Was sind Naturgesetze für den Herrn? Er lacht. Er ist der Schöpfer. Und mich hat es, ich weiß gar nicht mehr, was der Referent damit sagen wollte, aber was ich mitgenommen habe, war, Mose sieht das Land, obwohl die Erdkrümmung es ihm verbietet. Aber es geht. Es geht. Und wenn ich in einem Dienst stehe und wenn der Herr sagt, der himmlisch triumphierende Jesus verleiht Gaben und befähigt, dann geht es. Es wird gehen, wenn ich es im Glauben tue. Was für eine Kraft. Jesus ist in einer Art Form dieser Geistesgaben in das Irdische hinabgestiegen, sagt dieser Text, um, so heißt es in 4 Vers 10, so übersetzt Menge es, um das ganze Weltall zu erfüllen. Ist dir bewusst, dass du in dieser Perspektive jetzt dein Leben als Christ führst? Und dann macht es noch mehr Sinn, dass auf unserem Grabstein Amma steht oder was anderes, ähnliches und nicht Werkstatt, Abteilungsleiter, netter Mensch, Urlauber. Weil wir sagen, das ist, wenn das meine Berufung ist, dann muss ich darin leben. Dann ist das der Sinn meines Daseins. Neben all den Aufgaben, die ich habe und ich gut und treu machen will, ich darf ein Kanal der Gnade Gottes, des himmlischen Jesus sein, der durch mich in das Irdische hineinwirken will. Was für eine Berufung. Und diese Gaben, sie sind ein Reichtum. Es ist ein Gabenreichtum. Hier werden uns vier, da streiten sie sich ein bisschen, ob vier oder fünf verschiedene Gaben oder Ämter gezeigt. Ich will es aber gleich zu Beginn sagen. Es ist eine seltsame Tatsache, in keiner einzigen Aufzählung des Neuen Testaments der Gaben gibt es eine vollständige Liste. Römer 12, 1. Korinther 12, wir haben die Stellen in Petrus, wir haben die Stellen in Epheser. Das Thema wird oft erwähnt, es gibt keine Liste. Man kann es zusammenstellen und dann kommt der eine auf 14 und der andere auf 16. Aber am Ende bleibt ein großes Fragezeichen. Was wird hier genannt? Vers 11, Apostel. Das ist ein Delegierter, ein Botschafter, ein Augenzeuge des Herrn, der in seiner Autorität jetzt gewirkt hat. Nur als Spoiler, den gibt's nicht mehr. Also falls du dachtest, du hättest dieses Amt und diese Berufung, muss ich dich enttäuschen. Und ich glaube auch, dass in manchen christlichen sektiererischen Gruppen, die das für sich beanspruchen. Also sobald jemand sagt, ich bin Apostel, dann können wir direkt wieder zur Tür rausgehen und sagen, sorry, nicht meine Gemeinschaft. Aber ein anderes Thema, Apostel, Propheten, werden als zweites genannt. Jemand, der durch die Inspiration Gottes spricht, das Wort des Herrn spricht. Es muss keine Zukunftsprophetie sein. Ich glaube, die viel schwierigeren Propheten sind die, die in die Gegenwart hineinsprechen. Wenn wir mal die Propheten lesen, das tut weh. Die Propheten sind nicht so die angenehmen Leute oft, für uns auf den ersten Blick. Das sind Menschen, die Gott gebraucht, um in dein und mein Leben zu sprechen, um aufzudecken. Evangelisten, Prediger des Evangeliums. Und dann kommt Hirten und Lehrer. Ich denke tatsächlich, es ist ein vierter Punkt, nicht vier und fünf, sondern Hirten, Pastor, lateinisch für Hirte, und Lehrer. Also wir können sagen, vier oder fünf Aufgaben werden hier gezeigt. Hirten, die sich um die Herde kümmern, die Gemeinde, Lehrern, die Prediger sind. Fritz Rienecker, ein wunderbarer Bibelausleger, als Tipp, wenn ihr die neutestamentlichen Bücher lest, nehmt euch Kommentare von Fritz Rienecker dazu. Er sagt, ein Lehrer ist ein Dolmetscher des göttlichen Rettungs- und Handlungswillens. Lehrer sind Dolmetscher für Menschen, die das lesen, aber die sagen, ich verstehe das nicht so richtig. Und dann kommt der Lehrer, der Prediger, das kann auch der Lehrer in der Jungschar sein, und er dolmetscht, er übersetzt den göttlichen Rettungs- und Handlungswillen fürs Leben. Was für ein Privileg. Fünf werden wir genannt. Aber da bin doch ich nicht dabei. Also Apostel bin ich schon gar nicht, Prophet auch nicht, da will ich auch gar nicht sein. Das sind immer, also wenn wir uns Jeremia angucken, die Propheten, die sind oft früh gestorben. Ja, also ich glaube, selten fühlen sich Menschen zum Prophetendasein berufen, wenn sie mal wirklich begriffen haben, was das eigentlich für welche sind. Evangelisten, von Menschen reden, das kann ich gar nicht. Ich bin ja froh, wenn ich meinem Kollegen mal so vor Weihnachten ein Traktat geben kann, aber ich bin auf jeden Fall kein Evangelist. Pastor, Hirte, auch nicht. Lehrer, vielleicht mein Beruf, aber ich predige auch nicht. Ich bin raus, denkst du vielleicht. So ist es wirklich nicht. Paulus nennt hier einige Gaben. Und ich werde es heute nicht machen. Es ist der Segen des Internets. Wir hatten vor 3 Jahren hier eine längere Reihe. Ich glaube, 5 Predigten in den Bibelstunden über Geistesgaben. Und die sind immer noch online auf YouTube. Und da werden die ganzen Gaben aneinandergereiht, genauer erklärt. Da wird die Frage nach den Übernatürlichen, den Wundergaben aufgegriffen. Und ich würde dich einfach einmal dahin verweisen. Nimm dir vielleicht die Zeit mal, das durchzuhören. Und dort gehen wir auf diese ganzen Fragen ein, wozu Gaben da sind, vor allem welche Gaben es gibt. Aber ich will es nur kurz nennen. Die Bibel sagt, es geht hier nicht nur um die großen Apostel und Lehrer und Evangelisten. Barmherzigkeit, Glaube, Geben, Dienen, Leiten. Das sind, ich habe nur 5 genannt, es gibt noch weitere, das sind Gaben, die Geistesgaben sind. Ich denke, so verstehe ich diesen Text und die ganzen Texte, ich denke, wir haben keine vollständige Liste, ganz simpel, weil Gott es nicht wollte. Wisst ihr, was wir gemacht hätten? Ah, diese 10 gibt's, dann machen wir Papiere und Kurse und Versuche und Strichlisten und Einschätzungen nach dem DISC-Modell, passt es dann da so und so dann kommt am Ende unten raus, nach der Excel-Tabelle, wenn alles zusammengerechnet ist, du hast die Gabe des Leitens. Dann sagen wir, oh super, das ist so menschlich, das ist so schlecht. Das können wir doch auf der Arbeit, aber das brauchen wir nicht in der Gemeinde. Ich glaube, es gibt keine endgültige Liste, weil es gar keine endgültige Gabenaufzählung gibt. Und es ist oft der Hauptpunkt, Menschen sind verunsichert und sagen, aber was ist meine Gabe? Ich kenne die noch gar nicht. Und ich glaube, wenn ich heute mal rumgehen würde mit Mikrofonen, wie in der Kibivo, und fragen würde, was ist deine Gabe? Dann würden ganz viele kurz schnell einmal raus müssen an die frische Luft, weil sie sagen würden, ich weiß es nicht. Und das setzt dann unter Druck. Manche würden sagen, ich weiß es, aber viele nicht. Aber wir finden keinen Text, der uns sagt, finde deine Gabe. Nichts. Gar nichts. Warum? Weil Jesus gibt, wie er will. Und ich glaube, die wechseln. Natürlich, wenn ein Mensch 30 Jahre seines Lebens in geistlicher Leiterschaft verbracht hat, dann ist sein ganzes Wesen und Denken und Fühlen geprägt. Und dann manifestiert sich diese Gabe in ihm. Natürlich, es wird Teil seiner Persönlichkeit. Aber der Herr gibt nach Bedarf. Und jetzt kommt vielleicht das Pflegen deiner Mutter. Und das habe ich noch nie gemacht. Und da habe ich auch überhaupt keine Geduld dafür. Dann bitte den Herrn um die Gnade der Barmherzigkeit, die Gabe. Und des Dienstes. Und sag, Herr, jetzt müssen wir es tun. Und es steht vor mir wie ein Berg. Dann bitte ihn um die Gabe des Dienstes. Und plötzlich wirst du berufen in die Gruppenleitung, weil einer ausfällt. Du sagst, ich, der, aber doch nicht ich. Und dann darfst du bitten um die Gabe der Leiterschaft. Wir müssen dann, es ist der Herr und er führt doch seine Wege. Wir dürfen dort ruhig sein. Worum es geht, ist, uns in seinen Dienst zu stellen. Der Zweck der Gaben, denn darum geht es und es ist so wichtig. Worum geht es? Verse 12 und 13. Durch Geistesgaben wächst die Gemeinde. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, nur durch Geistesgaben. Nur durch Geistesgaben und eben das gnädige Wirken Gottes. Er füllt aus. Und Gemeinden, die es vernachlässigen, Menschen, die hier sündigen und es wegwerfen, dann füllt der Herr trotzdem aus. Und es ist seine Gemeinde. Aber schaut mal, was hier steht. Verse 12 und 13. Wofür hat Gott gegeben den Evangelisten und den Lehrer und den Hirten und den Apostel? Er hat sie gegeben zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Wozu sind die Gaben da? Sie sind da, um die Gläubigen auszurüsten. Ich glaube, so meint der Text es hier. Die 5 Dinge, die wir gesehen hatten, vom Apostel bis zum Lehrer, sind Leitungsaufgaben, übergeordnete Aufgaben und Gaben. Wenn die gelebt werden, dann entsteht etwas, nämlich der einzelne Gläubige, er wird ertüchtigt oder er wird ausgerüstet, heißt es hier in Vers 12, für seinen eigenen Dienst. Es gibt keinen werkzeuglosen Arbeiter. Es gibt nichts Schlimmeres, wie auf eine Baustelle zu kommen und man ist voll motiviert und will helfen und dann, hey, wo hast du denn die Flex? Ah, ich habe gar keine Flex. Ah, okay. Ja, wo ist denn deine Bohrmaschine? Ah, ich habe keine Bohrmaschine. Und dann kann der beste Handwerker dastehen, ist völlig frustriert und sagt, ja, was soll ich bei dir machen? Ich habe keine Werkzeuge. Aber der Herr gibt jetzt den willigen Arbeitern Werkzeuge, damit sie arbeiten können, wirksam sein können. Und dann geschieht es, 12b, dann wird der Leib auferbaut. Achtung, nicht durch Apostel und Lehrer und Hirten nur, sondern durch die ausgerüsteten Gläubigen. Vier Dinge nennt Paulus dann hier in Vers 13. Was sind so Produkte, so Früchte aus einer Gemeinde, wo jeder Einzelne sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Sende mich an den Ort, wo ich dienen soll. Schick mir die Menschen, denen ich heute helfen soll. Zeig mir die Gruppen, wo ich mich einsetzen soll. Was passiert, wenn eine Gemeinde da ist, die so lebt und diese Wirkkraft Gottes sich entfalten lässt? Vier Dinge nennt Paulus hier Einheit des Glaubens. Logisch, oder? Plötzlich bin es nicht mehr ich und meine Wünsche, meine Ziele für die Gemeinde, für meine Gruppe, sondern der Herr. Ich bin ja in seinem Dienst. Und plötzlich entsteht Einheit. Einheit, die vom Herrn kommt. Weil es ich nicht regiert, sondern er regiert. Und wo vorher vielleicht gezankt wurde in den Gruppen und über Ausrichtungen, da sind plötzlich vier Leiter, die sagen, wunderbar, wir dienen dem Herrn. Geht nicht darum, was ich will. Ich unterordne mich da. Kommt, weiter geht's. Einheit des Glaubens. Es entsteht Erkenntnis Jesu. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und das ist ein Wunder. Aber wo das geschieht, und übrigens in diesen Diensten steht immer das Wort im Mittelpunkt. Darum geht's ja. Das Wort ist die Kraft Gottes. Das heißt, wenn Menschen ihre Gaben entfalten, durch das Wort anderen dienen, dann entsteht Erkenntnis Jesu. Und übrigens heißt es hier in Vers 13, bis wir alle hingelangen. Da wird niemand zurückgelassen. Da gibt es nicht die Kasten in der Gemeinde nach dem Erkenntnisstand. Alle, darum geht's. Die frischen, jung bekehrten Gläubigen, die Alten, die ihr ganzes Leben dem Herrn nachfolgen, sie alle sind ein Körper. Sie sind gebraucht und sie werden mitgenommen. Das ist ja der Sinn von Gemeinde. Hin, um Jesus zu erkennen. Und wenn das geschieht, wenn diese Einheit des Glaubens entsteht, die Erkenntnis Jesu entsteht, dann, sagt Paulus, entsteht der erwachsene Mann. Wir können auch sagen, dann besteht die Gemeinde aus geistlich Erwachsenen. Nicht mehr Menschen, die unmündig sind, die ständig einen Betreuer brauchen. Ah, nee, das darfst du nicht machen. Vorsicht, Straße, Achtung, Achtung, aufpassen, Auto. Ja, sondern Erwachsene, die eigenständig handeln, denken, glauben, beten, fasten können, die der Herr gebrauchen kann. Und wer betreut die Kinder? Nicht die Kinder. Das geht immer schief, sondern die Erwachsenen. Und plötzlich ist der früher vielleicht der junge Gläubige war, er ist gewachsen, er ist gereift durch diesen Dienst der anderen. Und was tut er natürlich? Jetzt lebt er nur noch für sich selbst. Nein, jetzt dient er weiter. Und Gott, glaubt mir, wenn eine Gemeinde so lebt, man wird sich nicht retten können vor jungen Leuten, unreifen Gläubigen, die frisch dazugekommen sind und die wissen wollen, wie lebt man denn jetzt mit dem Herrn und wie kriege ich das jetzt gebacken mit meinem Leben? Ich habe Stress aus meinem alten Leben von überall. Wie mache ich das? Und dann sind jetzt andere Gereifte da, die selbst mal Kinder im Glauben waren, die sie jetzt mitnehmen. Dieses Wort des Erwachsenen oder des reifen Mannes heißt eigentlich perfekt, vollständig oder ausgewachsen. Und das ist das Ziel, eine Gemeinde von ausgewachsenen Gläubigen zu haben, die groß geworden sind im Herrn. Und was passiert dann? D, der letzte Punkt. Dann, Vers 13, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Dann und nur dann wächst die Gemeinde in die Fülle Jesu. Ich bin es vorgestellt wie so eine Backform, die eine Schablone hat, irgendeine Form. Und da wird erstmal einfach Teig reingegossen und das sieht noch nicht gut aus. Aber da ist ordentlich Hefe drin und dann geht es auf und drückt sich in jede kleine Ecke. Und am Ende macht man Bapp und dann merkt man, wow, die Form, die Jesus gegeben hat, die ist ausgefüllt worden, die ist gewachsen. Und jetzt ist da ein schönes, ein herrliches Bild entstanden. Siebtens, Probleme. Was ist aber, wenn Gaben ungenutzt bleiben? Was ist, wenn Gott gibt und er gibt dem einen die Gabe der Leiterschaft, dem anderen die Gabe der Barmherzigkeit, dem anderen die Gabe des Gebens, dem anderen die Gabe der Geist, die Geister zu unterscheiden, dem anderen die Gabe der Lehre, dem anderen die Gabe der Seelsorge oder Ermutigung? Und was ist, wenn aber Menschen sagen, ist mir egal, ich mag das nicht, bin enttäuscht worden, habe es früher gemacht und niemand hat sich jemals bedankt, niemand hat es gesehen, ich möchte nicht mehr. Ja, ich habe es gemacht, aber dann war der Konflikt da mit den Leuten und seitdem nicht in der Gemeinde. Was ist, wenn plötzlich der Beruf so wichtig wird und man merkt, die Zeit wird knapper und man trifft Entscheidungen und plötzlich sagt man, ach, ich komme noch Sonntagmorgens, aber der Rest ist mir alles zu viel. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ich störe ja auch niemanden. Also ich mache keine Probleme, aber lass mich einfach in Ruhe. Drei Dinge passieren laut Vers 14, wenn eine Gemeinde so lebt. Erstens Unreife. Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Unmündige, das sind Unreife. Die Gemeinde kann nicht reifen. Und deswegen, einfach zum Denken, ich denke, es betrifft uns hier weniger, aber das wäre ein größter Kritikpunkt an den großen Kirchen von der Struktur, diese One-Man-Show, dieses Alleinmachersein eines angestellten Pastors, der sich um Hunderte kümmert, widerstrebt dem biblischen Prinzip vollständig, komplett. Das können die besten Predigten der Welt sein. Die Gemeinde wird nicht reif werden. Menschen werden zum Glauben kommen können, aber in dieser Gemeinde werden sie nicht reifen können. Warum? Weil es einfach der Herr so bestimmt hat, dass der Leib einander braucht. Menschen, die sich kümmern. Und wenn es nicht geschieht, bleiben Gläubige unreif, unmündig. Der zweite Punkt ist noch schlimmer. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Orientierungslosigkeit. Wenn der Körper sich nicht um sich kümmert, gegenseitig hin und her geworfen, dann höre ich mir den Podcast an, die sagen das. Ja, dann höre ich mir den an, der sagt aber genau das. Und der sagt nochmal das. Ja, was mache ich denn jetzt? Orientierungslos. Und da sind wir heute so betroffen. Und da müssen wir umeinander uns kümmern. Man hat noch nie so schnell Mist hören können wie in unserer heutigen Zeit. Früher musste immerhin alles erstmal von einem Verleger geprüft werden, bevor das veröffentlicht werden konnte. Heute kann jeder Hanswurst irgendwas auf YouTube stellen. Und dann hört man es an und plötzlich ist die Erde flach. Und es ist so wichtig, das allen Menschen zu sagen. Weil die Bibel meint, es ist überwichtig, die Erde ist flach und das muss jetzt jeder wissen. So ein Unfug. Aber das ist leider einfach mit all dem Segen des Internets auch ein Riesenfluch. Jeder kann alles, was er will, reinstellen. Und wenn man es dann noch so ein bisschen professionell anstreicht, fallen Leute drauf rein. Orientierungslosigkeit. Hört gerne Dinge an. Ich höre es auch an. Wunderbar. Aber der Hauptpunkt sind meine Geschwister hier. Das ist mein Leib. Der andere Körper, ich freue mich, wenn der wächst, aber es ist ja nicht mein Körper. Schön, wenn die gesund sind, aber ich bin ja Teil eines Körpers und der soll doch gesund sein. Unreife, Orientierungslosigkeit und zuletzt Vers 14, Irrwege. Die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Und das ist nicht abstrakt, das ist ganz konkret. Paulus sagt, eine Gemeinde, die das nicht lebt, eine Gemeinde, die sich gegenseitig nicht durch die Gaben des Herrn dient, die erschlafft, die schwimmt irgendwie rum, die gerät auf Irrwege. Aber was ist die Chance? Letzter Punkt. Was ist, wenn Geistesgaben genutzt werden? Von jedem. Und übrigens, auch wenn du ganz frisch zum Glauben gekommen bist, das ist keine Predigt für Elite-Christen. So Level 8, irgendwann mal. Das geht gleich von vorne los. Und das ist so herrlich. Wirklich, ich will es dir aus eigener Erfahrung sagen, die schönsten Glücksmomente meines Lebens waren die Zeiten, wo ich merkte, Gott hat mich gerade wirklich im Leben eines Menschen gebraucht. Das ist gefühlt halt das Einzige, was ich auch mal mitnehmen kann. Ich meine, den Rest, der bleibt halt hier. Alles. Mein Haus und alles, das bleibt alles hier. Alles, was ich jetzt anhab, meine ganzen Geräte, das bleibt alles hier, bringt mir nichts. Irgendwann mal weg. Aber diese Momente, wo der Herr mich in seiner Gnade genutzt hat, oft ja nicht mal, habe ich es nicht mal verdient, dass er das tut. Aber wenn dann dir jemand gegenüber sitzt und du gehst mit ihm ins Wort und er tut echt Buße. Und diese Person geht nach Hause und dann sitzt man da und denkt, Herr, das war unglaublich. Mehr davon. Oder du bist in der Gruppe und in der Leitung und du merkst, vor 3 Jahren habe ich die bekommen als richtige Kinder, verpeilt und interessieren sich nicht für, die wollen nur Fußball spielen, danach nach dem Jungstreff. Und 3 Jahre später siehst du so einen jungen Mann und da wächst Glaube. Ich glaube, wenn ich jetzt die Gruppenleiter fragen würde, die würden mir das bestätigen. Da weiß man, dafür bin ich da. Das ist es, worum es geht. Amma. Das soll mal da stehen. Was passiert also, wenn Menschen ihre Gaben nutzen? Vers 15a. Die Wahrheit festhaltend in Liebe. Wenn Gaben genutzt werden, breitet sich Wahrheit liebevoll aus. Da ist zum Beispiel der, der die Gabe der Ermutigung hat. Oder Seelsorge, würden wir dazu sagen. Und er kümmert sich um einen Menschen, der finanziell völlig verbockt hat, überschuldet, kommt nicht klar. Am Monatsanfang ist das Konto schon leer, völlig verzweifelt. Das kann einen schon mal, wenn man es als Familienvater mal durchlebt, das kann einen schon an den Rand bringen, wo man sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann ist derjenige da und der nimmt sich die Zeit. Das braucht man immer für diese Dienste, um seine Gaben auszuleben. Zeit, Liebe, viele Abende der Gespräche, gemeinsames Gebet. Und dann aber nach Monaten des Arbeitens im Wort sieht man, da wird Buße getan. Dann stehen Glaubensfrüchte. Wahrheit breitet sich aus, von Herz zu Herz zu Herz. Zweitens, 15b, Gläubige wachsen zu Jesus hin. Sondern die Wahrheit festhalten in Liebe. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Vers 16a, Einheit wird wiederhergestellt in der Gemeinde. Wir haben das jetzt schon behandelt vorher. Und 16b, das ist ein wunderbarer Vers. Ich will noch 16 zum Abschluss lesen. Aus dem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstaufbauung in Liebe. Ihr Lieben, wir werden nicht viel mitnehmen können. Aber ich will jemand wie Amy Carmichael sein. Ich will jemand wie ein Paul Humburg sein. Einer der leitenden Männer der bekennenden Kirche in der Nazizeit. Der nach diesen unermüdlichen Jahren des Zermürbtwerdens im Kirchenkampf, des Verhörtwerdens, des Eingesperrtwerdens, des Wiederfreigelassenwerdens, kurz nach dem Krieg vorbei, 46, Herzstillstand. Der Kampf hat ihn einfach sein Leben gekostet. Konnte nicht mehr. Nach 12 Jahren Terror. 12 Jahren die Last zu tragen und zu wissen, ich bin verantwortlich für hunderte Pfarrer der bekennenden Kirche. Und er konnte es irgendwann nicht mehr tragen. Das Herz hat einfach aufgehört. Vorbei. Das ist der Preis, den es kosten kann. Und wir werden ihn einmal sehen im Himmel. Und wir können fragen, Paul oder Bruder Humburg, ich glaube, so hat man es damals eher gesagt, sich nicht so mit Vornamen genannt, bei den Deutschen früher. Hat sich's gelohnt? Hat sich's gelohnt? Wo der Krieg vorbei ist, ich glaube, er war Mitte 60, zu sterben. Und er wird uns sagen, oh ja, es hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Jede Sekunde davon. Hat sich gelohnt. Ich will nicht nach Hause gehen zum Herrn und einfach mit leeren Händen dastehen und sagen, Herr, sorry, aber in Deutschland ging es mir einfach zu gut. Du hast das Land so schön geschaffen, so schöne Natur, war zu viel in den Wäldern, ich habe gejagt. Ich musste halt diese 3 Häuser bauen. Wir hatten halt die Werkstatt. Sorry, ich will das nicht. Und ich glaube, du willst es auch nicht. Ihr Lieben, Es ist auch eine Sache von Buße. Wir feiern heute das Abendmahl. Übrigens ist das Abendmahl das beste Bild für das, was wir hier gerade besprechen. Der Leib Christi, der gebrochen wird aus Einzelteilen. Und jeder nimmt einen Teil des Leibes. Und das ist Gemeinde. Gott hat dich berufen. Er ist der Gabengeber. Und er hat dich begabt, wie er will. Das ist ein Gabenreichtum. Ich kann dir nicht sagen, wahrscheinlich, welche Geistesgabe du hast. Und du musst nicht mal danach suchen. Mach simpel. Herr, hier bin ich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber sende mich. Ihr Lieben, es ist gefährlich, sowas zu beten. Wirklich. Wenn jemand das macht, dann wird er gebraucht. Es ist wirklich, überlegt es euch. Es ist ein sehr gefährliches Gebet. Gott spaßt nicht damit. Und wenn jemand es tut, und ich will auch gerade wirklich die Jungen dafür auffordern, werft vor allem eure 20er Lebensjahre nicht weg. Mich schmerzt es zu sehen, wie eine Generation, ich rede jetzt nicht von unserer Gemeinde im Speziellen, einfach der Zeitgeist, wo die wertvollsten Jahre zwischen 18 und 30 einfach nur verbrannt werden. Mit Unfug, mit Mist. Macht es nicht. Fangt früh an zu dienen. So einfach. Wenn du den Blick einmal öffnest, die Augen öffnest, Gott bittest, er wird dir mehr Menschen zeigen, wie dir lieb ist, wo du sagst, und ihren Glauben kann ich stärken. Ich treffe mich mit ihnen. Ich kümmere mich um sie. Ich gehe ihnen nach. Ich lade sie ein. Es gibt genug Gruppen und Dinge. Gott sorgt dafür. Versteht ihr? Es sind ja auch nicht wir Pastoren, die jetzt in der Gemeinde Strukturen sind. Da kommt jemand Neues und sagt, oh, wir haben überhaupt keinen Dienstbereich. Bleib erstmal einfach sitzen. Darum geht es nicht. Jemand, der kommt und sagt, hier bin ich will dienen. Dem wird der Herr seinen Platz zeigen. Lass uns das tun. Dann wird sich Wahrheit liebevoll ausbreiten. Gläubige werden zu Jesus hinwachsen. Einheit wird wiederhergestellt. Und jedes Mitglied ist in diesen Wachstumsprozess eingebunden. Lass uns das Abendmahl heute feiern, auch mit Blick darauf zu fragen, Herr, kann ich es wirklich sagen? Kann ich wirklich diese Worte Jesajas und Jeremias aussprechen? Herr, hier bin ich. Sende mich. Amen.